Also er übersteht das Ganze am Ende. Deswegen lautet das Thema heute auf der Flucht. Wir gucken uns 1. Samuel 21 bis 22 an. Und damit wir jetzt vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr übersehen, ein kurzer Überblick nochmal über den gesamten Buchkomplex 1. Samuel, 2. Samuel. Genau, das Buch, also ist ja eigentlich zusammengehörig, ihr wisst es hoffentlich noch, 1. Samuel, 2. Samuel, ein Buch, wurde einfach aus Längengründen getrennt, aber es ist natürlich eine zusammenhängende Geschichte, in der hebräischen Bibel ist es ein Buch, Samuel einfach, und wir haben halt zwei Bücher, ist ja auch nicht dramatisch. Auf jeden Fall, die gehören zusammen und es gibt 6 große Blöcke. Und es dreht sich alles um die Monarchie, also um das Königreich in Israel, das ja dann eingeführt wird und so weiter. Und der erste große Block lautet die Vorbereitung für die Monarchie. Da ist Samuel, der Richter. Es sind die ersten 7 Kapitel und da ist sozusagen noch das Ende der Richterzeit. Also Samuel ist ja auch noch ein Richter, Eli auch noch. Also gehört auch noch eng verbunden zum Richterbuch, das ja auch davor zu finden ist, kurz davor in der Bibel. Dann kommt die Einführung der Monarchie, der zweite große Block, die Wirkungszeit Sauls. Ja, das Volk will ein König, Saul kommt dann an die Macht und ist auch eigentlich wieder relativ schnell vorbei, die ganze Geschichte mit ihm. Beziehungsweise nachher läuft sie noch lange weiter, aber er ist eigentlich schon abgesetzt. Ne? Weil Punkt 3 kommt die Übergangszeit in der Monarchie, die Verwerfung Sauls und die Salbung Davids. Da haben wir eben 2 parallele Könige, könnte man sagen. Saul herrscht noch, David ist schon gesalbt, er ist noch nicht intronisiert. Aber er ist schon irgendwie König in Spe sozusagen. Und da sind wir jetzt, ne, in diesem Block, wo die beiden sich halt ständig treffen und ja, vor allem Saul will eben David töten. Dann endet das Buch 1. Samuel und dann im 2. Buch Samuel sehen wir dann die Festigung der Monarchie. Da geht es darum, dass David ja an der Macht ist, Saul ist dann tot und David vergrößert das Reich, er stabilisiert alles, hat wahnsinnig großen Erfolg in jeder Hinsicht und es läuft tipptopp. Da ist so die Monarchie auf dem Höhepunkt, aber danach fällt David auch in einigen Bereichen, dann ist die Gefährdung der Monarchie das Thema. Turbulente Thronfolgegeschichten unter David, dann geht es da mit Absalom und so weiter hin und her, auch da die Geschichte mit Bathseba und Uriah, all das gefährdet dann die Monarchie. Und dann gibt es ganz zum Schluss noch einen kleinen Rückblick und Ausblick, Davids letzte Worte und Taten. Ja, und was ist jetzt genau in dem dritten Teil dieses Buches passiert? Also wir haben ja sind jetzt in dem Punkt, die Übergangszeit in der Monarchie. Was haben wir da jetzt bislang gehabt? Also Kapitel 16 bis 31, einmal nur kurz, dass wir es uns in Erinnerung rufen. Und in 1. Samuel 16, da wird David zum König gesalbt, aber Saul ist noch König. In 1. Samuel 17 besiegt David den Riesen Goliath und rettet das gesamte Volk vor den Philistern. In 1. Samuel 18 hat David weiter großen Erfolg in der Armee und Saul wird eifersüchtig. Also er kann es nicht ab, dass David so großen Erfolg hat und er irgendwie in seinem Schatten steht und er versucht ihn schon umzubringen. In 1. Samuel 19 will Saul David dann wieder umbringen. Jonathan, sein enger Freund dann und Michael, seine Frau, sind ja auch, also Michael und Jonathan sind ja Geschwister, Kinder von Saul. Die helfen David, er kann fliehen, er flieht zu dem Propheten Samuel. Und beim letzten Mal haben wir gesehen, in 1. Samuel 20, Saul ist fest entschlossen. Er will David unbedingt umbringen, komme was wolle. David realisiert das und muss endgültig fliehen und dann beginnt eine lange Flucht. Also so ab Kapitel 20 ist so die endgültige Flucht, kann man sagen. Und dann zieht die sich ungefähr 10 Jahre hin, also dass David auf der Flucht ist, obwohl er eigentlich schon ein eingesetzter König ist. Aber er hat dann eine harte Zeit hinter sich. Und zu dem Startzeitpunkt war David ungefähr 20 Jahre, weil er dann nachher mit ungefähr 30 Jahren an die Macht kommt. Also von 20 bis 30, 10 Jahre seines Lebens ist er irgendwo in Höhlen und Wüstengegenden unterwegs und flieht vor Saul. Jetzt kommen wir zu unserem Text und jetzt haben wir auch etwas Besonderes vor. Und zwar haben wir einen langen Text und wir wollen jetzt eine szenische Lesung erleben. Und zwar bitte ich jetzt einmal die Männer nach vorne, die ich angesprochen hatte. Ihr dürft euch ein Mikro schnappen. Warte, wir haben 4 Mikros, aber es geht auch, ne? 5 haben wir. Ach, es liegt noch eins auf dem Boden, das grüne, genau. Also jeder von den Männern hat quasi eine Rolle, beziehungsweise Markus hat 4 verschiedene Rollen, weil die so klein sind, hat er dann halt mehrere. Und der Rest ist König David, König Saul, Ahimelech und der Erzähler. Aber ihr werdet schon rausfinden, wer wer ist.
Und David kam nach Nob zum Priester Ahimelech. Und Ahimelech kam David aufgeregt entgegen und sagte zu ihm:
Warum kommst du allein und niemand ist bei dir?
Und David antwortete dem Priester Ahimelech:
Der König hat mir eine Sache geboten und sagte zu mir: Niemand soll irgendwas von der Sache wissen, in der ich dich sende und die ich dir geboten habe. Die Leute aber habe ich an den und den Ort beschieden. Und nun, was hast du zur Hand? Gib mir 5 Brote in meine Hand oder was sich sonst vorfindet.
Und der Priester antwortete David und sagte:
Ich habe kein gewöhnliches Brot zur Hand, sondern nur heiliges Brot ist da, wenn sich nur die Leute der Frau enthalten haben.
David antwortete dem Priester und sagte zu ihm:
Ja, denn eine Frau ist uns seit gestern und vorgestern, als ich auszog, versagt gewesen, und die Leiber der Leute sind heilig. War das noch ein gewöhnliches Unternehmen, wie viel mehr werden sie heute an ihrem Leib heilig sein?
Da gab ihm der Priester von dem heiligen Brot. Denn dort war kein anderes Brot als nur das Schaubrot, das vor dem Herrn nur weggenommen wird, wenn frisches Brot hingelegt wird, an dem Tag, da man es wegnimmt. Es war aber dort an jenem Tag ein Mann von den Knechten Sauls, eingeschlossen vor dem Herrn mit Namen Doeg, der Edomiter. Er war Aufseher über die Hirten Sauls, und David sagte zu Ahimelech:
Ist nicht hier unter deiner Hand ein Speer oder ein Schwert? Denn ich habe mein Schwert und meine Waffen nicht mit mir genommen, weil die Sache des Königs dringend war.
Und der Priester sagte:
Das Schwert des Philisters Goliath, den du im Terebintental erschlagen hast, siehe, es ist in dein Oberkleid gewickelt, hinter dem Ephod. Wenn du dir das nehmen willst, so nimm es, denn außer diesem ist kein anderes hier.
Und David erwiderte:
Seinesgleichen gibt es nicht, gib es mir.
Und David machte sich auf und floh an diesem Tag vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gat. Und die Knechte des Achish sagten zu ihm:
Ist das nicht David, der König des Landes? Haben sie nicht von ihm bei Reigentänzen gesungen? Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000?
David nahm sich diese Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gat. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren Händen. Und er kritzelte an die Flügel des Tores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Da sagte Achish zu seinen Knechten:
Siehe, ihr seht, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum bringt ihr ihn zu mir? Fehlt es mir an Wahnsinnigen, dass ihr diesen hergebracht habt, bei mir zu toben? Sollte der in mein Haus kommen?
Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adullam. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters das hörten, kamen sie zu ihm dorthin herab. Und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren, und andere mit erbittertem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Und David ging von da nach Mizpe in Moab und sagte zum König von Moab:
Lass doch mein Vater und meine Mutter bei euch wohnen, bis ich erkannt habe, was Gott mit mir tun wird.
Und er brachte sie vor den König von Moab, und sie wohnten bei ihm, solange David in der Burg war. Und der Prophet Gad sagte zu David:
Bleib nicht in der Burg, geh hin und begib dich in das Land Juda.
Und David ging weg und kam nach Jahreret. Und Saul hörte, dass David und die Männer, die bei ihm waren, entdeckt worden seien. Saul aber saß in Gibea unter der Tamariske auf der Höhe, seinen Speer in der Hand. Und alle seine Knechte standen bei ihm. Da sagte Saul zu seinen Knechten, die um ihn standen:
Hört doch, ihr Benjaminiter, wird der Sohn Isais euch allen auch Felder und Weinberge geben? Euch alle zu Anführern über 1000 und zu Anführern über 100 machen, dass ihr euch alle gegen mich verschworen habt? Und da ist keiner, der es meinem Ohr eröffnet, dass mein Sohn einen Bund mit dem Sohn Isais geschlossen hat. Und keiner ist unter euch, der sich um mich grämt und es meinem Ohr eröffnet hätte, dass mein Sohn meinen Knecht als Verräter gegen mich aufgewiegelt hat, wie es heute offenkundig ist.
Da antwortete der Edomiter Doeg, der bei den Knechten Sauls stand, und sagte:
Ich sah den Sohn Isais, wie er nach Nob kam zu Ahimelech, dem Sohn Ahitubs. Der befragte den Herrn für ihn und gab ihm Verpflegung, und das Schwert des Philisters Goliath gab er ihm auch.
Da sandte der König hin und ließ den Priester Ahimelech, den Sohn Ahitubs, rufen, sowie das ganze Haus seines Vaters. alle Priester Nob. Und sie kamen alle zum König, und Saul sagte:
Höre doch, Sohn Ahitubs.
Und er antwortete:
Hier bin ich, mein Herr.
Und Saul sagte zu ihm:
Warum habt ihr euch gegen mich verschworen, du und der Sohn Isais, dass du ihm Brot und ein Schwert gegeben und Gott für ihn befragt hast, damit er als Verräter an mir auftreten kann, wie es heute offenkundig ist?
Ahimelech antwortete dem König und sagte:
Wer unter all deinen Knechten ist wie David, treu, Schwiegersohn des Königs, dazu Anführer deiner Leibwache und geehrt in deinem Haus? Habe ich es heute angefangen, Gott für ihn zu befragen? Das sei fern von mir. Der König lege solches seinem Knecht nicht zur Last, auch nicht im ganzen Haus meines Vaters, denn dein Knecht hat von all dem nichts gewusst, weder Kleines noch Großes.
Aber der König sagte:
Sterben musst du, Ahimelech, du und das ganze Haus deines Vaters.
Und der König sagte zu den Leibwächtern, die um ihn standen:
Tretet her und tötet die Priester des Herrn, weil auch ihre Hand mit David ist und weil sie wussten, dass er auf der Flucht war und es mir nicht zu Ohren gebracht haben.
Aber die Knechte des Königs wollten ihre Hand nicht an die Priester des Herrn legen, um sie niederzumachen. Da sprach der König zu Doeg:
Tritt du heran und mache die Priester nieder.
Und Doeg, der Edomiter, trat heran und er machte die Priester nieder. Und er tötete an diesem Tag 85 Mann, die das leinene Ephod trugen. Und Nob, die Stadt der Priester, schlug er mit der Schärfe des Schwertes, Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Esel und Schafe mit der Schärfe des Schwertes. Und es kam ein Sohn Ahimelechs, des Sohnes Ahitubs, mit Namen Abjatar und floh zu David. Abjatar berichtete David, dass Saul die Priester des Herrn umgebracht habe. Da sagte David zu Abjatar:
Ich wusste schon an jenem Tag, weil der Edomiter Doeg da war, dass er es Saul sicher berichten würde. Ich bin schuldig am Tod aller aus dem Haus deines Vaters. Bleibe bei mir, fürchte dich nicht, denn wer nach deinem Leben trachtet, trachtet auch nach meinem. Bei mir bist du in Sicherheit.
Das hat uns hoffentlich geholfen, so ein bisschen tiefer noch in den Text einzusteigen. Und jedenfalls fühlte ich mich so ein bisschen direkt mit hineingenommen. Einmal bitte die PowerPoint wieder, genau. Und bevor wir jetzt uns den Text anschauen wollen, möchte ich euch noch kurz einen Überblick geben, wie der Text aufgebaut ist. Wir haben einen ersten großen Abschnitt, unschuldig geflüchtet, David auf der Flucht. Und den zweiten Abschnitt, unschuldig getötet, Sauls Rache an den Priestern. Diese Folie wird auch fast die ganze Zeit des Vortrags auch sichtbar bleiben, sodass wir die quasi ständig vor Augen haben und dann wissen, okay, wo befinden wir uns gerade. Beide Teile haben eben nochmal 4 Unterpunkte, 4 neue Szenen oder neue Abschnitte oder so. Also das ist so der Fahrplan für heute. Der erste Punkt, unschuldig geflüchtet, David auf der Flucht, das sind die Verse Kapitel 21, Vers 2 bis 22, Vers 5. Also David ist zuerst bei den Priestern in Nob. Das ist die erste Szene in unserem Text. Weil David es gemerkt hat, dass Saul es jetzt wirklich ernst meint mit dem Tötungsversuch und ihn einfach umbringen möchte, komme was wolle, muss er endgültig fliehen. Und Saul hat ja irgendwie ein richtig komisches Verhältnis zu David, oder? Ich weiß nicht, ob euch das irgendwie auch so ergeht, so beim Lesen. Irgendwie springt er immer so hin und her. Man fragt sich so, wie ist denn dein Verhältnis eigentlich? Und man kann sagen, er hat ein ambivalentes Verhältnis zu David. Also er pendelt so zwischen Liebe und Hass. Und bei Matthias Rüther habe ich folgende Tabelle gefunden. Ich hoffe, genau, ihr könnt es, glaube ich, noch lesen, ist ein bisschen klein. Also linke Spalte ist immer Saul liebt David und rechte Spalte Saul hasst David. Wir sehen das jetzt in dieser ganzen Flucht-Episode ab Kapitel 18 und so. Saul holt David an seinen Hof und befördert ihn, aber dann, kurz danach, er ist neidisch, er will ihn töten, er hat Angst vor ihm und er versetzt ihn in den Außendienst und hofft, dass er da umkommt. Dann hört er auf die Empfehlung von Jonathan, von seinem Sohn, und sagt, ah ja klar, David ist ja voll gut, und holt ihn wieder zurück in seine Dienste, dann will er David umbringen. Dann bereut er seine Feindschaft zu David und lässt von der Verfolgung ab, dann fängt er wieder an mit der Verfolgung, dann fängt er wieder an, seine Feindschaft zu bereuen und sagt, Mensch, was mache ich da eigentlich? Und er lässt von der Verfolgung ab und ihr ahnt es, es geht wieder weiter, und er David muss wieder die Feindschaft von Saul fürchten und dann irgendwann am Ende, Kapitel 31, stirbt dann Saul und dann ist diese ganze ja, verrückte Verfolgungsjagd auch irgendwann vorbei. Also daran merken wir auch oder sehen auch, dass Saul vollkommen ungeeignet ist als König, weil er so instabil ist irgendwie. Also man weiß überhaupt nicht, woran man bei ihm ist und er ist wahrscheinlich irgendwie manisch, depressiv. David musste ihn ja ständig besänftigen mit seiner Harfe. Das hat am Anfang geklappt, dann am Ende irgendwie auch nicht mehr. Und er ließ sich gar nicht mehr beruhigen und ja, war irgendwie ja, nicht so richtig zuverlässig oder zurechnungsfähig. Also David kommt nach Nob, das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Jerusalem. Und dort befindet sich ein kleines Kloster, könnte man sagen. Da sind ja über 80 Priester. Abimelech ist da der hohe Priester, er ist der Urenkel von Eli. Also der ist uns ja ganz am Anfang des Samuel-Buches begegnet, der dort eben auch Priester war. Und höchstwahrscheinlich muss da die Stiftshütte gestanden haben. Also im Text steht es nicht so direkt, aber alles, was da so beschrieben wird, deutet darauf hin, dass die Stiftshütte da ist, allerdings ohne die Bundeslade. Da haben wir auch gesehen, die wurde erstmal von den Philistern geklaut. Dann hat die ein paar Umwege gemacht und die Philister wollten sie auch nicht mehr haben. Und dann stand die an einem anderen Ort, also nicht mehr in der Bundeslade. David kommt zu Ahimelech und Ahimelech ist aufgeregt. In manchen Übersetzungen heißt es auch, er ist entsetzt. Also er kriegt irgendwie so ein bisschen Panik. Also er kriegt Angst oder zumindest ist er sehr aufgeregt und fragt sich, was da jetzt passiert. Er kriegt hohen Besuch. David ist der Schwiegersohn des Königs. Er führt auch die Armee an und so weiter. Und er fragt sich eben, ja, was der Grund ist. Er sieht auch, dass David erstmal alleine kommt. Was will David bei den Priestern, bei der Stiftshütte? Und er schöpft auch ein wenig Verdacht. Und er fragt dann auch eben David, warum er alleine kommt. Also wir merken irgendwie, es ist dem Ahimelech nicht so ganz geheuer, die ganze Aktion. Und er hat so leichte Zweifel auf jeden Fall. Im Vers 2 wird das deutlich. Aber im Vers 3 löst David das Problem, bevor es jetzt irgendwie brenzlig wird, bevor Ahimelech dahinter kommt. Wie reagiert David in Vers 3? Was macht der Mann? Lügen. Hartes Wort. Ja, genau das ist der Fall. Manchmal muss man die Wahrheit auch direkt beim Namen nennen. Ne? Also David, er findet hier einen Grund. Er lügt Ahimelech an. Also er tut so, als hätte er einen Geheimauftrag bekommen. Also so ein Spezialeinsatzkommando. Er hat jetzt den Auftrag bekommen, irgendeine ganz geheime Geschichte direkt vom König, keiner weiß es, Verschlusssache und so weiter. Also er macht hier so richtig einen auf wichtig. Stimmt das? Nee. David hat ganz bestimmt von Saul keinen Spezialauftrag bekommen. Im Gegenteil, Saul wollte David töten. Und er hat ihm gar keinen Auftrag gegeben, schon gar nicht irgendeinen besonders geheimen, wichtigen Auftrag. Und David sagt aber, ich habe diesen Spezialauftrag und das ist auch der Grund, warum ich alleine komme. Und das ist auch der Grund, warum ich keinen Proviant mit habe. Das ist auch der Grund, warum ich keine Waffe mit habe. Das sehen wir nachher nochmal. Also gar keine Zeit, super wichtig die ganze Geschichte. Und es stimmt einfach nicht. Saul wollte David töten und er hat ihm keinen Auftrag gegeben. Man kann David jetzt eventuell zugute halten, dass er Ahimelech schützen wollte. Man könnte vermuten, vielleicht war das Motiv von David, okay, ich sage ihm einfach nicht, was Sache ist. Und je weniger der Mann weiß, desto besser für ihn. Weil nachher kommt Saul und fragt ihn und er kann dann sagen, nee, ich wusste von nichts und ist dann fein raus aus der Sache. Wir sehen am Ende, es kommt leider ganz anders. Vielleicht war das Motiv für Davids Lüge. Also da muss man sagen, es war trotzdem eine Lüge. Vielleicht wollte David doch einfach nur sicher gehen, dass er eben Hilfe von Ahimelech bekommt. Weil er wusste, bestimmt war Ahimelech loyal gegenüber Saul. Und wenn er sagt, ja, ich bin auf der Flucht von Saul, kannst du mir was geben, kannst du mir helfen? Dann sagt er vielleicht, nee, mach ich nicht. Und David wollte das wahrscheinlich nicht riskieren. Deswegen kommt er hier mit dieser Lüge und sagt, Spezialauftrag direkt vom König. Also David, der große Gottesmann, lügt hier. Und da habe ich mich gefragt, wie steht es eigentlich um unsere Wahrhaftigkeit? Wie gehen wir mit der Wahrheit um? Also David lügt hier, weil es brenzlig wird. Ja, es ist menschlich irgendwie verständlich. Klar, ne, er ist in Verfolgungsjagd, wird vielleicht umgebracht, braucht Proviant und muss sich irgendwie verteidigen und muss jetzt irgendwie ja, an dieses Zeug rankommen und es ist irgendwo nachvollziehbar. Ne? Also da würde keiner irgendwie sagen, ne, kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen, warum David da jetzt mit dieser Lüge ankommt. Aber wenn wir die Bibel halt anschauen, ist und bleibt es halt trotzdem eine Sünde. Ne? Und die Frage ist, wie gehen wir mit der Wahrheit um? Wie gehen wir auch vor allem dann mit der Wahrheit um, wenn es brenzlig wird? Wenn es eng wird? Man kann sich auch fragen, hätte Gott ihn nicht versorgen können? Und hätte Gott ihm nicht helfen können? Was war denn in 1. Samuel 17? Da hat David gegen den Riesen Goliath gekämpft und er hat ihn besiegt. Und da war David voller Gottvertrauen. Man fragt sich, David, wo ist dein Gottvertrauen? Goliath, den hast du fertig gemacht und du warst so sicher, mit Gottes Hilfe schaffen wir das. Jetzt kommst du zum Priester, willst ein bisschen Proviant haben und kommst mit einer Lüge an, weil du glaubst, irgendwie werde ich ja sonst nicht versorgt von Gott. Und Gott will, dass auch wir Christen heute für die Wahrheit bekannt sind und eben nicht für Halbwahrheiten, die eigentlich auch Lügen sind, oder auch nicht für Lügen. Ich glaube, manchmal sagen wir Dinge so, dass sie irgendwie stimmen. Also irgendwie kann man sagen, es ist doch die Wahrheit. Aber wir wissen ganz genau, aufgrund von verschiedenen Kooperationsmaximen und so weiter, aus der Linguistik könnte man da jetzt eingehen, dass man sagt, wir alle kommunizieren und wir vertrauen einander und sagen uns die Wahrheit und wenn ich etwas sage, dann nehme ich das erstmal für wahr und so weiter. Aufgrund dieser Kommunikationsprinzipien und so weiter wissen wir, wenn ich diese Wahrheit so präsentiere, wird der andere es ganz anders verstehen und darauf kommt es ja an, oder? Ich sage ja irgendwie die Wahrheit, aber weiß ganz genau, weil ihm eine andere Information fehlt, wird er was ganz anderes verstehen. Und am Ende habe ich ja fein die Wahrheit gesagt und der andere hat aber was ganz anderes verstanden und im Prinzip habe ich dann gelogen. Oder, weil wir halt ganz genau wissen, dass der andere es falsch verstehen wird. Und das ist dann auch eine Lüge. Und manchmal sagen wir auch Dinge ganz bewusst falsch. Oder wir geben Informationen weiter, die falsch sind, die nicht der Wahrheit entsprechen, nur damit wir einen Vorteil haben. Das kann ein finanzieller Vorteil sein, dass ich denke, ach, wenn ich das jetzt sage, dann kostet mich das was. Oder ich denke, das ist mir irgendwie gerade unangenehm, mein Ruf steht auf dem Spiel, vielleicht auf der Arbeit oder was auch immer. Ich will einen Vorteil haben und dann habe ich es halt mit der Wahrheit nicht so. Also dann sage ich halt einfach mal die Unwahrheit, um einen Vorteil zu generieren. Und wisst ihr, so ein Verhalten, das passt einfach nicht zu einem Gläubigen, zu einem Christen, zu einem Menschen, der Gott nachfolgt, der ja die Wahrheit in Person ist. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So ein Verhalten ähnelt eher dem Teufel. In Johannes 8, 44 lesen wir, der Teufel wird von Jesus als Vater der Lüge bezeichnet. Also wenn wir lügen, wenn wir die Unwahrheit sagen, dann ähneln wir eher dem Teufel als Gott, der die Wahrheit in Person ist. Und Ahimelech glaubt Davids Lügen, warum sollte er auch nicht? Es spricht ja erst einmal nichts dagegen. Er glaubt das, was David ihm erzählt. Im Vers 4 sehen wir, David bittet um Proviant. Er ist hungrig, auf der Flucht, er braucht Essen. Ist natürlich, das Problem ist aber, bei Ahimelech, auch in der Stiftshütte, da gibt es kein normales Brot, das jetzt jeder einfach essen dürfte. Es gibt dort nur die Schaubrote. Und in der Stiftshütte, die ja dort höchstwahrscheinlich ja, gestanden hat, da gab es erstmal so einen Vorhof und da gab es ein Heiliges und ein Allerheiligstes in der Mitte. Und in dem Heiligen, da gab es so einen Tisch auf der rechten Seite und dort, also ein Schaubrottisch und dort wurden Schaubrote, also Brote draufgelegt, die wurden an jedem Sabbat erneuert, da lagen 12 Brote und die waren also dort für die Stiftshütte vorgesehen, waren geheiligte Brote, also für einen bestimmten Zweck abgesondert. Und dieses Brot durfte nicht jeder einfach so essen. Also es war klar geregelt, 3. Mose 24, 9, und es soll Aaron und seinen Söhnen gehören und sie sollen es an heiliger Stätte essen, also die dort, die Leviten, die Priester, die dort tätig waren. Denn als ein hochheiliges von den Feueropfern des Herrn soll es ihm gehören, eine ewige Ordnung. Also klare Sache, diese Schaubrote dürfen nur die Priester essen und auch nur dort an der Stiftshütte. Man durfte die auch nicht nach Hause nehmen oder irgendwo anders dann unterwegs verzehren. Es war also klar geregelt, wer und wo diese Brote essen durfte. Und offensichtlich gehört David jetzt nicht zu diesem Personenkreis, der die Schaubrote essen durfte. Und das wusste auch Ahimelech. Ahimelech sagt das dann aber auch in Vers 5, er hat nur die Schaubrote, er hat jetzt nichts anderes. Aber man merkt, er spielt mit dem Gedanken, die Brote David zu geben. Er sagt dann, ja, ist eigentlich nur für die Priester, aber okay, wenn ihr das essen solltet, dann müsstet ihr jetzt auch wenigstens kultisch rein sein. Also ihr müsstet euch von einer Frau enthalten haben in den letzten Tagen, dass ihr nicht kultisch irgendwie unrein seid. Und David im Vers 6 beruhigt Ahimelech und sagt, da kannst du ganz beruhigt sein, entspann dich. Wir hatten schon länger keine Frauen mehr gesehen. Wir sind also kultisch rein. Auch unsere Waffen oder ihre Leiber, das ist nicht ganz klar, wie das Wort zu übersetzen ist, sind rein. Also wir sind zwar keine Priester, okay, aber immerhin sind wir kultisch rein. Also wenigstens das können wir vorzeigen. Ja, Vers 7, Ahimelech gibt dann David das Brot, das eigentlich ja nur für die Priester war. Und jetzt haben wir ein Problem, würde ich sagen. Denn die Frage ist, die uns kommen muss beim Lesen, warum bricht Ahimelech das Gesetz, das er ja wusste, das er kannte? Warum gibt er David das Brot, obwohl er das nicht essen durfte, per Gesetz? Gnade vor Recht wird hier gesagt. Wie würdest du das ausführen? Okay, lieber Barmherzigkeit erweisen, als streng auf dieses eine Gesetz jetzt zu beharren, war ein Ansatz. Weitere Ideen? Vielleicht wurde es von Ahimelech, Gott hat es vielleicht Ahimelech offenbart, dass David ein Prophet war. Ist aber kein Priester dann, ne? Mhm. Ja, vielleicht hat Gott es ihm irgendwie offenbart und gesagt, ja, du kannst es ihm geben. Lesen wir nicht davon, aber möglich ist es auf jeden Fall. Also ich wiederhole es für den Livestream. Vielleicht hat Ahimelech schon verstanden, dass es um Liebe geht und nicht um den Buchstaben und gibt ihm das Brot und zeigt ihm, erweist ihm dadurch Liebe und dadurch erfüllt er eigentlich den tieferen Sinn des Gesetzes, so, ne, ungefähr. Ja, ich denke, das geht in die richtige Richtung. Wenn ich jetzt nur diesen alttestamentlichen Text hätte, nur 1. Samuel 21, dann würde ich sagen, lieber Ahimelech, da ist ordentlich was schiefgelaufen. Das war nicht okay. Aber es gibt nämlich noch eine andere Stelle in der Bibel, die explizit auf diesen Text rekurriert, also Bezug nimmt. Und zwar ist das niemand geringerer als Jesus. Wir lesen nämlich im Neuen Testament in Matthäus 12, dass Jesu Jünger Ärger kriegen. Und zwar, weil sie am Sabbat Ehren gerauft haben. Sie sind durch das Feld gelaufen, haben ein paar Ehren da und am Weizen genommen und gemahlen und so. Das ist nicht verboten gewesen, sie haben nicht gestohlen, das ist vom Gesetz okay gewesen. Wenn da Fremde da lang gehen, dann durften die das machen, aber nicht am Sabbat. Das wäre ja Arbeit, also ne, das durfte man ja nicht und dann gab es Ärger. Und in Matthäus 12 heißt es dann ab Vers 1, zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Saaten. Es hungerte aber seine Jünger und sie fingen an, Ehren abzupflücken und zu essen. Als aber die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Und jetzt kommt die Antwort von Jesus, warum das doch okay ist, warum seine Jünger doch am Sabbat dort sozusagen arbeiten dürfen. Er aber sprach zu ihnen, zu den Schriftgelehrten, zu den Experten, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging, also die Stiftshütte, da beweist Jesus das nochmal, dass die Stiftshütte da stand, wie er in das Haus Gottes ging, und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte, noch die bei ihm waren, sondern allein die Priester. Also Jesus bestätigt hier das Gesetz und sagt, nur die Priester durften die Schaubrote essen. Sagt er explizit, er durfte es ja gar nicht essen, der David und seine Kumpanen. Das war das Gesetz. Also Jesus bestätigt das Gesetz und sagt, ja, dieses Gesetz gibt es. Doch interessant ist, er verurteilt David nicht. Er benutzt diesen Text sogar von David als Begründung dafür, dass auch seine Jünger und er, also nee, er, von ihm steht es nicht, aber seine Jünger, dass die am Sabbat da Ehren raufen durften und essen durften. Und die Frage ist ja auch, warum? Warum verurteilt Jesus David hier an der Stelle nicht? Er sagt nicht, na, und das war falsch. Ahimelech durfte David die Brote nicht geben, es war ja ein Gesetz, stand ja geschrieben. Und da sind sich die meisten Ausleger eigentlich einig, dass Jesus deswegen nicht verurteilt, weil eben der Grundsatz gilt, und das klang schon in den Antwortmöglichkeiten, die hier genannt worden sind, schon an, Leben ist heiliger als Brot. Leben ist heiliger als Brot. Das Gesetz ist ja allgemein dafür da, Leben zu erhalten. All die ganzen Gesetze sind da, Gott zu ehren, Leben zu erhalten und so weiter. Also es geht um den Menschen. Also Jesus sagt dann ja auch, der Sabbat ist ja für den Menschen da. Der soll dem Menschen dienen und nicht der Mensch dem Sabbat dienen. Das sagt Jesus dann in den Versen weiter, Matthäus 12. Und ich glaube, oder Jesus sagt das hier im Prinzip so, es ist wichtiger, ein Leben zu retten, als sich streng an den Buchstaben des Gesetzes zu halten. Und ich glaube, es wäre falsch, wenn Ahimelech zu David gesagt hätte, nein, David, die Brote sind nur für die Priester, du darfst sie nicht essen, und David wäre verhungert. Ich glaube, dass Ahimelech dann falsch gehandelt hätte. Das bestätigt Jesus ja nämlich, weil er sagt ja sogar im Prinzip, dass Ahimelech es richtig gemacht hat, obwohl er gegen ein Gesetz verstoßen hat, einfach deswegen, weil er gemerkt hat, in diesem Fall, in diesem ganz besonderen Ausnahmefall, wo es hier um Leben und Tod geht, erfülle ich das Gesetz eher, wenn er davon essen kann. Und wir machen quasi in einer Ausnahmesituation eine Ausnahme, eine besondere Regelung sozusagen, weil das Gott höher ansieht, als dass jetzt David dann verhungern würde. Natürlich muss man jetzt sehr vorsichtig sein. Man darf jetzt natürlich nicht anfangen, aus jedem x-beliebigen Grund jetzt irgendein Gebot auszuhebeln. Dann könnten wir ja ständig anfangen und sagen, okay, ja, die Bibel sagt zwar, aber aus diesem Grund kann ich das jetzt nicht, will ich nicht, möchte ich nicht, und deswegen hebeln wir das Gesetz aus. Das geht natürlich nicht. Ich glaube, dass wir hier tatsächlich eine Ausnahmesituation haben, wo es eben um Leben und um Tod geht, um ganz besondere Ausnahmefälle. Und Jesus sagt, es ist wichtiger, Leben zu retten, als sich stumpf an Gesetze zu halten. Er sagt das ja auch zu den Pharisäern sonst so. Ne? Wenn euer Esel oder was auch immer, Schaf in den Brunnen fällt am Sabbat, holt ihr das dann raus? Darf man Leben retten am Sabbat? Oder als er jemanden geheilt hat, der eine kaputte Hand hatte am Sabbat, sagt er, darf ich nicht am Sabbat jemanden das Leben sozusagen wiedergeben? Und dann müssen sie natürlich eingestehen, oh ja, doch, dafür ist der Sabbat ja da. Obwohl es ja nach ihrem Verständnis des Sabbats ein Sabbatbruch wäre, weil Jesus ja durch die Heilung ja gearbeitet hätte. Und Jesus sagt, Leute, das Gesetz ist dafür da, Leben zu geben und nicht hier einfach nur stumpf sozusagen das Gesetz auszuführen. Also es geht hier, so muss man auch ganz deutlich sagen, nicht darum, dass man sagt, das Gebot ist mir jetzt aber echt zu anstrengend. Das jetzt wirklich umzusetzen, Jesus, nee, das will ich nicht. Oder das Gesetz ist mir zu unangenehm. Oder ich mag das Gebot nicht, ich finde das nicht okay. Das passt vielleicht nicht zum Zeitgeist, zum aktuellen Lage in der Gesellschaft, wie auch immer. Gottes Gebote gelten, Punkt. Aber manchmal, wenn es um Existenzen geht, dann kann es auch Ausnahmen geben. Und ihr kennt vielleicht diese ethischen Dilemmata, ein ethisches Dilemma. So der Klassiker ist, ne, man versteckt Juden, will sie retten vor den Nazis, und dann stehen die Nazis vor der Tür und sagen, hast du den Juden versteckt? Und wenn man ja sagt, dann kommen die rein und holen die Juden raus und bringen sie um. Und wenn man nein sagt, je nachdem kann es halt sein, dass sie dann wieder weitergehen und die Juden sind gerettet. Und jetzt steht man natürlich vor der Frage, was sagt man? Retten wir Leben? Sagen wir die Wahrheit? Ich kann Leute verstehen, die dann in dem Fall gesagt hätten, nein, ich habe keine Juden. Aber das wäre nochmal ein anderes Thema, das man zu anderer Zeit erörtern müsste. Also wie gesagt, da müssen wir echt natürlich vorsichtig sein. Es geht hier immer um existenzielle absolute Notsituation und nicht um meinen persönlichen Geschmack oder so. Ja, Vers 8 sehen wir, dass David nicht der Einzige war, der sich bei der Stiftshütte befand. Da war nämlich auch ein gewisser Doeg, ein Edomiter, also ein Nachfahre von Esau. Er war ein Knecht Sauls, der hat sich um die Hirten Sauls gekümmert, also er war der Oberhirte sozusagen. Und er war dort eingeschlossen vor dem Herrn, so heißt es. Was das heißt, ist unklar. Es kann vieles bedeuten. Vielleicht hat er ein Gelübde abgelegt, vielleicht muss er eine Strafe absitzen, vielleicht war er unrein, vielleicht hat er ein Opfer gebracht, vielleicht wollte er einfach Zeit zum Beten nutzen oder zum Tora-Studium oder was auch immer, da finden wir jetzt keine Lösung. Fakt ist, er war beim Heiligtum und er bekommt alles mit. Der Schreiber fügt diesen Vers hier einmal so nebenbei ein. Warum wir den Vers brauchen, werden wir später sehen. Vers 9 sehen wir, dass David nicht nur Essen braucht, er braucht auch Waffen. Er bittet dann um einen Speer oder um ein Schwert. Wieder kommt er mit einer Lüge und sagt, ja, es war so eilig, ich konnte mir keine Waffen mitnehmen. Er lügt also erneut und er kriegt dann das Schwert von Goliath. Genau, ab Vers 11 kommen wir dann zu der zweiten Szene. Ich merke, wir müssen richtig Gas machen. David kommt dann zum König Achish. Also David flieht dann weiter. Wahrscheinlich hat er gemerkt, Doeg ist da. Er kannte ihn wahrscheinlich und merkte, ich muss hier schnell weiter. David war zuerst bei Samuel, dann war er bei Ahimelech und jetzt kommt er zu Achish in seiner Flucht. Er war zuerst beim Propheten, dann beim Priester und dann beim Philister. Ne? Dreimal P. Prophet, Priester, Philister. Also warum David hier zu den Philistern geht, ist nicht ganz klar. Man könnte denken, David ist sehr mutig. Man kann auch sagen, er ist verrückt. Er kommt übrigens mit dem Schwert von Goliath, der aus der Stadt Gath kommt. Also sehr verrückt, was David da abzieht. Und die kannten das Schwert sicherlich. Auf jeden Fall hat David gehofft, dass er dort irgendwie Unterschlupf findet. So nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und merkt dann schnell, die Theorie hat nicht so ganz hingehauen. Er hat vielleicht auch gehofft, die kennen ihn nicht, aber Pustekuchen, Vers 12, David wird erkannt, die Philister kennen ihn und sie bezeichnen ihn auch als König des Landes, vielleicht wussten die davon, dass er gesalbt war, vielleicht haben sie es auch schon so einfach so wahrgenommen, weil er so große Erfolge hat und dachten, er wäre der König. Auf jeden Fall waren sie da gut Bescheid und wussten genau, was David alles drauf hatte und haben ihn erkannt. Das hat David überrascht, er hat damit nicht gerechnet. Er kriegt Panik, er kommt ins Grübeln. Vor Goliath hatte er keine Angst, vor diesem Riesen, aber jetzt ist es irgendwie alles ganz anders. Er bekommt eine spontane Idee, er stellt sich verrückt. Also er tut so, als sei er wahnsinnig. Und als sie ihn dann festhalten wollen, fängt er an zu toben. Er kritzelt oder er trommelt, auch das Wort ist nicht so ganz klar, an die Wand. Er lässt Speichel aus seinem Mund in den Bart fließen. Also er sabbert, also ihr könnt das euch so ungefähr vorstellen. Es muss ein sehr entsetzliches Bild abgegeben haben. Und nach dem, was hier so beschrieben wird, vermuten einige, dass er hier so einen epileptischen Anfall vortäuscht. Davids Aktion hatte auch Erfolg. Achish glaubt David, dass er verrückt, im Hebräischen steht Meschugge, dass er Meschugge ist. Da war offensichtlich ein guter Schauspieler. Achish lässt ihn laufen. Einfach deswegen, weil sie gedacht haben, diese Verrückten, die sind gefährlich und die lassen wir einfach, überlassen wir sich selbst und die wurden dann einfach weggeschickt in die Wüste und haben gehofft, dass sie dann einfach dort sterben und keinen irgendwie damit noch anstecken oder wie auch immer. Also David kommt mit dem blauen Auge davon, wird dort nicht irgendwie hingerichtet und später schreibt David übrigens aufgrund dieser Aktion einen Psalm, nämlich den Psalm 34. Und dort preist er Gott, dass er ihn gerettet hat. Also er sagt nicht, dass es sein großer Einfall war, dort den Verrückten zu spielen, sondern dass es Gott so geführt hat und ihn dort rausgerettet hat. David geht also weiter in seiner Flucht. Er kommt dann in die Höhle Adullam. Das sind dann die ersten Verse vom Kapitel 22. Er ist da mitten in der Wüste, weiß einfach gar nicht mehr wohin. Und er kommt in die Höhle Adullam, seine Familie, seine Brüder und so weiter erfahren das. Ich weiß nicht, das hat sich damals alles auch schnell herumgesprochen. Saul wusste auch immer gut Bescheid, wie das ohne WhatsApp und so funktioniert hat. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben die das immer alles mitgekriegt. Seine Familie kommt zu ihm und bleibt dann bei ihm. Aber nicht nur seine Familie kommt, da kommen noch eine ganze Menge harter Burschen dazu. Keine tolle Beschreibung, eine dreifache Beschreibung. Es sind bedrängte Männer, verschuldete Männer und verbitterte Männer. Also diese drei Gruppen versammeln sich bei David plus seine Familie. David ist da der Anführer. Es klingt so ein bisschen nach Robin Hood. Er ist da irgendwo in der Wüste, im Wald mit 400 Kriegern, mit den ganz harten Jungs dann irgendwie unterwegs. Und Psalm 57 ist in dieser Zeit auch entstanden, als David in dieser Höhle war. Und dort sagt er: Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele. Im Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis vorübergezogen das Verderben. Und es scheint so, als ob David jetzt hier so wieder so ein bisschen zur Vernunft kommt. Nachdem er bei Ahimelech war und gelogen hat, dann bei Achish war und verrückt war, kommt er dann in die Wüste, kommt ein bisschen zur Ruhe und dann kommt er wieder zu Gott und sagt, sei mir gnädig und bittet Gott, dass er ihn einfach beschützt. Er richtet sich ganz auf Gott wieder aus. Und auch dann geht es erstmal wieder ein bisschen weiter. David ist dann in Mizpe, das sind die Verse 3 bis 5 im 22. Kapitel. David geht wieder zu einem feindlichen König, diesmal geht er nach Moab. Seine Urgroßmutter Ruth kommt ja aus Moab, also war Moabiterin. Vielleicht aufgrund dieser verwandtschaftlichen Beziehung denkt er sich, dass er da eher Anklang findet als bei den Philistern, weil er auch eh nicht weiß, wohin. Und es ist hier vorbildlich. Diesmal sehen wir wieder eine Sache an David, die wirklich top ist. Und zwar kümmert er sich um seine Eltern. Er will, dass es seinen Eltern gut geht. Er erfüllt hier das fünfte Gebot. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Also er bittet den König, dass er auf seine Eltern aufpasst, während David eben noch unterwegs ist und offensichtlich dürfen seine Eltern dort bleiben. Aber auch dort bleibt er nicht lange, denn der Prophet Gad kommt zu ihm, den sehen wir auch später nochmal im Samuelbuch. Er hat einen Auftrag für David und sagt, du sollst nach Juda zurück, nicht bei den Feinden da kommen, in dein Land, da wo du hingehörst. Auftrag von Gott, sagt aber nicht, was da passiert, also jedenfalls erfahren wir das nicht, David wahrscheinlich erst einmal auch nicht. Also das ist der erste Punkt, unschuldig geflüchtet, David auf der Flucht. Wir kommen dann zum zweiten Abschnitt, unschuldig getötet, Sauls Rache an den Priestern. Und jetzt kommen wir sozusagen wieder zurück zu dem ersten Abschnitt, ersten Unterpunkt des ersten Punktes, als David bei den Priestern in Nob war und jetzt schließt sich da die Klammer. Aber zuerst gibt es noch eine kleine Vorgeschichte, nämlich Sauls Anklage gegen seine Knechte. Also Saul versammelt sich mit seinen ganzen Knechten, mit seinen Ratgebern, den ganzen Experten, den Kriegsleuten. Es wird wieder geschrieben, dass Saul einen Speer in seiner Hand hat. Das wurde vorher auch schon mal erwähnt. Da wollte er ja immer David aufspießen. So. Also es scheint so zu sein, dass Saul schon ja, so Verfolgungswahn hatte, dass er ja, immer seinen Speer da haben musste und jederzeit irgendwie direkt losschlagen musste. Vielleicht war es auch normal bei den Königen, aber es wird irgendwie so oft erwähnt. Vielleicht wollte der Schreiber das betonen, dass Saul da ja, immer auf Nummer sicher gehen musste und seinen Speer jederzeit bereit hatte. Also er war zu allem bereit. Also seine ganzen Knechte sind dabei und die kriegen richtig Ärger von Saul. Saul kritisiert sie hier ganz hart. Er unterstellt ihnen allen pauschal, dass sie alle Teil einer Verschwörung wären. Sie hätten sich alle mit David zusammengetan und mit Jonathan, seinem Sohn, zusammengerottet und die wollen alle Sauls Königtum umstürzen. Und dann vermutet er, David hätte ihnen Felder und Weinberge versprochen, David hätte ihm wichtige Posten in der Armee versprochen. Vermutlich schließt er einfach nur von sich auf David. Wie David ihm das gegeben haben soll, weiß ich auch nicht. David hatte ja selber nichts und er fragt sich so, also, was hat er euch denn alles gegeben, womit hat er euch sozusagen bestochen? Also da, man merkt hier, Saul ist hier einem Wahn verfallen, er fühlt sich von allen verfolgt, er traut hier wirklich gar keine mehr, auch nicht seinen engsten Beratern. In Vers 8 wirkt es fast so, als ob er Mitleid da braucht, so alle sind gegen ihn, er ist der arme Saul und keiner hat ihm von der Verschwörung erzählt und er ist das arme Opfer und er bezeichnet David auch als Verräter. Aber was hat David getan? David hat seinen Job getan, er hat einfach in der Armee gut gearbeitet, hat die gut geführt, war erfolgreich und deswegen wurde Saul dann krankhaft eifersüchtig, das war alles, was David getan hat. Aber Saul tut ja alles, um weitere Infos über David zu erhalten und er baut hier richtig Druck auf. Also er klagt sie alle an und er baut hier psychologisch irgendwie Druck auf. Und dann, Vers 9, kommt dann die große Stunde. Er fragt ja dann, keiner will mir die Wahrheit sagen und dann hofft er natürlich, dass irgendjemand mit irgendeiner Info rausrückt. Und dann kommt die große Stunde von Doeg und jetzt wissen wir auch spätestens, warum in 21,8 Doeg erwähnt wird. Da wird einfach nur gesagt, ja und Doeg, eingeschlossen vor dem Herrn, war auch da und man denkt, okay, danke für die Info. Jetzt wissen wir, warum und Doeg hatte also alles mitbekommen. Er war bei den Priestern dabei, er hat mitbekommen, was David dort gemacht hat. Und er sieht jetzt seine große Chance gekommen. Doeg verrät Saul, dass David bei Ahimelech war, dass er in Nob war und dass er Hilfe bekommen hat. Und wenn ihr mal in den Vers 10 reinschaut, was erzählt er, was David gemacht hat bei Ahimelech? Und was haben wir vorher erfahren, was David bei Ahimelech getan hat? Ja, genau. Er hat Brot bekommen, steht drin vorher, ne? Er hat Schwert bekommen, steht auch vorher drin. Und hier heißt es noch, Doeg sagt, Ahimelech hat den Herrn für David befragt, steht jetzt vorher nicht drin. Jetzt ist die Frage, hat der Schreiber es einfach nur nicht erwähnt, aber Ahimelech hat es gemacht? Oder hat Ahimelech oder hat Doeg sich das ausgedacht, um Ahimelech quasi noch weiter reinzureiten? Ich glaube tatsächlich, dass Ahimelech das gemacht hat, weil nachher bei der Antwort scheint Ahimelech das zu bestätigen, so nach dem Motto, es war nicht das erste Mal, dass ich Gott befragt habe für David, habe ich schon ganz oft gemacht. Also er scheint es zu bestätigen, also indirekt. Also es kann gut sein, dass Ahimelech dann auch nochmal als hoher Priester in seiner Funktion dann Gott befragt hat und David dann Rat gegeben hat für seine Flucht. Das macht natürlich die ganze Sache aus Sauls Perspektive nochmal viel, viel schlimmer, ne? Also und Doeg wusste natürlich, dass seine Informationen, die er jetzt an Saul weitergibt, nichts Gutes für die Priester bedeuten. Das war ihm auch vollkommen egal. Er wollte sich profilieren. Er hat vielleicht gehofft auf einen besseren Job, einen Karrieresprung, einen Aufstieg, sich bei Saul irgendwie Kredit zu erspielen. Und er schwärzt Ahimelech hier an. Dann kommt der nächste Abschnitt, Sauls Anklage gegen die Priester, nachdem seine Knechte schon Ärger bekommen haben, kriegen das die Priester auch zu spüren. Saul, Vers 11, wartet da nicht lange, er bestellt alle Priester zu sich, er holt alle sofort zu sich und er stellt Ahimelech zur Rede und Saul wirft auch den Priestern wieder Verschwörung vor. Also das, was er da seinen Knechten schon vorgeworfen hat, alle haben sich gegen ihn verschworen, auch die Priester waren offensichtlich Teil dieser Verschwörung. Und diese Hilfe wertet er natürlich als Beihilfe zur Flucht, ne? Und das ist dann ja Hochverrat. Also einem Feind des Königs geholfen ist natürlich dann Hochverrat. Und auch Saul zählt hier eben diese drei Dinge wieder auf, ne? Brot, Schwert und Gott befragt. Ganz interessant, Doeg sagt, er hätte Jahwe befragt. Und Saul sagt, Ahimelech hätte Elohim befragt, also Gott befragt. Das sind einfach zwei unterschiedliche Gottesnamen. Doeg hat gerade zwei Sekunden, na gut, die Priester mussten erstmal aus Nob kommen, aber er hat gerade vorher gesagt, er hat Jahwe befragt und Saul sagt, er hat Elohim befragt. Ich will da jetzt keinen, nicht zu groß Wert drauf legen oder da zu viel hineininterpretieren, aber Jahwe ist halt der Name des Bundesgottes. Dieses persönliche, der für alle Juden so wie Gott sich halt offenbart hat, als Jahwe. Und selbst Doeg sagt, er hat Jahwe befragt. Und Saul sagt einfach, er hat Gott, er hat Elohim befragt. Das ist so ein bisschen der allgemeinere Name. Und es zeigt meiner Meinung nach auch wieder das Verhältnis von Saul zu Gott, dass er noch nicht mal irgendwie Jahwes Name so in den Mund nimmt. Also er scheint ein sehr distanziertes Verhältnis zu Gott gehabt zu haben. Gerade weil eben Doeg Jahwe sagt und er dann das wiedergibt, aber Elohim einsetzt. Ja, die Antwort von Ahimelech fand ich sehr interessant. Er weiß natürlich, was jetzt hier passiert. Es ist so eine Art Verhör, auch wenn das natürlich im juristischen Sinne alles andere als konform gelaufen ist, was da passiert ist. Und er weiß, er ist hier auch, in einer ganz schwierigen Situation und David ist jetzt nicht jemand, der gerade hier sonderlich beliebt ist. Umso interessanter ist seine Antwort. Er schwärmt richtig von David. Er lobt ihn als besten Knecht Sauls, der treu und loyal ist. Stimmt. Er ist der Schwiegersohn des Königs. Stimmt. Er ist der Anführer in der Armee. Stimmt auch. Und er ist überall hoch angesehen. Auch das stimmt. Also er sagt nur die Wahrheit über David. und zeigt Saul damit, wie verrückt es ist, David töten zu wollen. Diesen Mann, der so viel Gutes gemacht hat, sogar sein Schwiegersohn ist, warum willst du ihn töten? Also ein riskanter Einstieg, würde ich sagen, wenn man Sauls Hass gegenüber David kennt. Und dann Vers 15 sehen wir, Ahimelech leugnet gar nicht, dass er David geholfen hat. Er gibt es offen zu, auch dass er Gott befragt hätte. Er sagt sogar, ja, habe ich schon öfter gemacht. Aber er leugnet, dass er Teil einer Verschwörung ist. Er sagt, ich wusste von dieser ganzen Verfolgungsjagd und so weiter überhaupt nichts. Und wir wissen ja auch, dass das stimmt. David hat ihn ja angelogen. Er wusste es tatsächlich nicht, dass David auf der Flucht war. Er dachte, er hilft dem königlichen Diener und er versorgt ihn mit Brot und Schwert und im Rat Gottes. Genau, mehr war da nicht. Das war die Wahrheit. Ahimelech wusste nicht mehr. Aber Saul ist so verblendet, Vers 16, ihn interessiert das alles überhaupt nicht, die Wahrheit schon gar nicht. Er hat das Urteil bereits gefällt, wahrscheinlich eh schon vorher. Alle Verschwörer müssen sterben, also nicht nur Ahimelech, der als Hohepriester, sondern auch seine ganze Familie. Alle, einfach in Sippenhaft genommen. Und spätestens jetzt macht Saul sich massiv schuldig. Es gibt ja auch keine Verhandlungen so richtig, einfach sein Urteil. Auch Doeg hilft ihm nicht. Auch Doeg hat ja mitbekommen, dass David ja eine ganz andere Story aufgetischt hatte. Er hätte ja sagen können, ja, der wusste es wirklich nicht. Ich habe es genau gehört, der hat da irgendwas erzählt, Spezialauftrag und so weiter. Macht er nicht, also lässt ihn bewusst sozusagen ja, tatsächlich ins offene Messer laufen, dieser Doeg. Ja, und dann kommt der vorletzte Unterabschnitt, Sauls Auftrag zum Mord, Vers 17. Saul befiehlt dann seinen Knechten, die Priester, kaltblütig zu ermorden. Der Grund, alle sind Teil einer Verschwörung gegen ihn. Sie haben David geholfen, anstatt ihn zu verraten. Aber, und das muss man den Knechten hoch anrechnen, sie weigern sich. Und das ist extrem mutig. Also von so einem verrückten König so einen Auftrag zu bekommen, jetzt metzel mal die ganzen Priester nieder, und sie sagen, nein, mache ich nicht. Das ist sehr gewagt. Daran sieht man auch, dass Saul überhaupt gar keine Autorität mehr gehabt hat, auch nicht mal bei seinen engsten Knechten. Sie gehorchen ihm nicht. Und sie wollen keine Unschuldigen töten, schon gar nicht die Priester Gottes. Das muss man sich mal vorstellen, was da Saul geritten hat. Und Saul sagt, gut, wenn meine Knechte das nicht machen, Doeg, der scheint zu allem bereit. Er befiehlt es an Doeg und Doeg ist gehorsam. Er tötet die Priester. Alle 85 Priester ermordet er und nicht nur das, er vernichtet sogar die ganze Stadt. Ich weiß nicht, ob er dann noch Hilfe bekommen hat, ob da noch andere dann noch beteiligt waren, ob er das alleine alles hingekriegt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall tötet er die ganze Stadt, die Frauen, die Kinder, die Babys, die Tiere. Er macht alles nieder. Ein unfassbar grausamer Akt. Und die Ironie des Schicksals ist, in Kapitel 15, das ist das Kapitel, wo Saul endgültig verworfen wird, da lesen wir, dass er den Bann vollstrecken soll an Amalek, an den Feinden. Doch Saul weigert sich. Und das ist dann der Grund dafür, dass er abgelöst wird als König. In Kapitel 22, jetzt, ordnet Saul an, dass an den Priestern Gottes der Bann vollstreckt wird. Also verdrehte Welt bei Saul. Kapitel 15, bei den Feinden, Auftrag Gottes, führt er nicht aus. Und dann bei den Priestern Gottes führt er diesen Auftrag aus. Daran sieht man auch wieder, was er für ein verdrehtes Denken gehabt hat. Und der letzte Unterabschnitt, Abiatas Flucht zu David. Ein einziger kann diesem Massaker entkommen, ein Sohn Ahimelechs mit Namen Abiata. Und er flieht dann zu David, wahrscheinlich der einzig sichere Ort für ihn. Er berichtet David von dieser Gräueltat. Und ja, im Text heißt es, dass Saul die Priester umgebracht hat. Also er sagt ja, Saul hätte die Priester umgebracht. Das stimmt erst einmal natürlich erstmal so nicht, ne? Also weil Doeg hat das ja ausgeführt und seine Helfer vielleicht. Also Saul war nicht explizit dabei und hat die tatsächlich umgebracht. Aber natürlich wissen wir, es ist Sauls Mord, genauso wie es nachher Davids Mord an Uriah war, auch wenn er ihn nicht selber umgebracht hat. Wenn man das Ganze initiiert, in Auftrag gibt und so führt, dass es so kommt, dann ist die Schuld natürlich auch bei ihm zu suchen. Also natürlich bei Doeg auch, aber auch natürlich bei Saul. Und deswegen ist das hier natürlich auch korrekt, wenn es heißt, dass Saul die Priester ja, hat umbringen lassen. Also er hat es befohlen, ist also genauso schuldig wie Doeg. Vers 22, die Reaktion von David überrascht ein wenig, denn David scheint nicht überrascht gewesen zu sein. Irgendwie hat er es kommen sehen, er sagt das ja dann auch, dass er Doeg ja gesehen hatte und dass er dann schon eins und eins zusammengezählt hat und schon verstanden hat, wahrscheinlich kannte er Doeg und wusste, dass er die verpfeifen wird und dann wird es nicht gut für Ahimelech ausgehen. Und David übernimmt hier ja die Verantwortung für dieses Massaker und sagt, ja, irgendwie habe ich das denen auch eingebrockt. Im Prinzip ja auch durch die Lüge, ne? Weil wer weiß, wie Ahimelech reagiert hätte, wenn David ihm die Wahrheit gesagt hätte. Vielleicht hätte ihm das dann nicht gegeben und wäre dann gar nicht in Sauls Visier gekommen. Also David hat ja auch durch seine Lüge eine Teilschuld, muss man auch so sagen. Er nimmt dann aber in Vers 23 den Abjata auf, er versorgt ihn dann, er sieht sich halt auch in der Verantwortung für ihn. Sie haben ja einen gemeinsamen Feind, den Saul, und deswegen tun sie sich zusammen und unser Abschnitt endet hier. Zum Schluss möchte ich einfach nochmal überblickshalber auf ein paar Eckpunkte aus diesem Text eingehen, ein paar Lehren. Lügen, einfach auch nochmal zur Wiederholung. Lügen passen nicht zu Menschen, die dem wahrhaftigen Gott nachfolgen möchten. Also ein Christ darf sich nicht dadurch auszeichnen, dass er lügt. Auch wenn es ihm einen Vorteil einbringt, auch wenn er in einer brenzligen Situation ist, das passt nicht zu einem Christenmenschen. Auch Notlügen sind Sünde, also wie bezeichnen wir das denn so? Es war eine Not oder so? Sehen wir bei David jetzt hier, war eine Notlüge, aber auch eine Notlüge ist in dem Fall eine Lüge und dementsprechend auch eine Sünde. Und wir sehen es bei David auch immer wieder, auch große Glaubenshelden fallen in Sünde. Und da sehen wir einfach, wie authentisch, wie ehrlich die Bibel ist. Sie berichtet uns ganz nüchtern und sagt uns, dass auch diese großen Glaubenshelden auch fehlerhafte, sündige Menschen waren. Und wir sehen das bei David aber immer wieder, dass er gefallen ist und wieder aufgestanden ist. Dass er immer wieder zu Gott gekommen hat, Vergebung gesucht hat, dass es ihm leid tat, dass er in engem Kontakt war mit Gott. Und auch da ist David uns ein großes Vorbild. Und auch wenn er, wie wir auch, in Sünde gefallen ist. Ja, viertens, das Gesetz Gottes ist für den Menschen da und möchte Leben retten. Fünftens, Eifersucht führt zu weiteren schlimmen Sünden. Das bezieht sich jetzt auf Saul. Wir sehen das ja die ganze Zeit schon. Er wurde ja ab Kapitel 18 ungefähr dann eifersüchtig. Und das wurde ja krankhaft immer schlimmer bei ihm, sodass er so einen Verfolgungswahn hat und dann nachher David umbringen will und dann diesen ganzen Priester Gottes abschlachten lässt. Also Wahnsinn, was diese sogenannte kleine Sünde, Eifersucht, bei Saul alles Schlimmes bewirkt hat. Hätte er da direkt einen Cut gemacht bei seiner Eifersucht, hätte die zu Gott gebracht und Gott hätte die in diese Sünde genommen, wäre alles ganz anders ausgegangen. Ja, sechstens, in der Not hilft nur Gott vertrauen. Das sehen wir bei David, eigentlich zum Beispiel bei David und Goliath. Da hatte er riesiges Vertrauen in Gott und Gott hat ihm wunderbar geholfen. Aber hier bastelt er sich irgendeine Lügen zusammen und das geht am Ende irgendwie alles schief und sogar die Priester müssen dann das mit ihrem Leben bezahlen. Also gerade in der Not hilft nur Gott vertrauen. Da möchte ich euch einfach auch ermutigen, wenn ihr in schwierigen Situationen seid, gebt euer Vertrauen nicht auf. Der Hebräerbriefschreiber sagt, werft euer Vertrauen nicht weg, denn es hat eine große Belohnung. Und siebtens, auch Diener Gottes geraten in Wüstenzeiten, also jetzt metaphorisch gesehen, David war dann tatsächlich in der Wüste, aber auch wir sind manchmal gefühlt in der Wüste. Vielleicht fühlt es sich für euch seit bald 2 Jahren wie eine Wüste an, in der ganzen Corona-Krise. Auch Diener Gottes, ja, die Gott berufen hat und so weiter, auch sie können in solche schwierigen Zeiten kommen. Und David war 10 Jahre auf der Flucht, obwohl er eigentlich für ein großes Amt berufen war. Aber Gott hatte was vor mit ihm, was anderes, ging ganz krumme Wege, hat ihm dadurch auch vieles gezeigt. Und dann erst war er bereit sozusagen für seinen Dienst als König. Und wir sehen das bei David auch ganz wunderbar, das Gebot, die Eltern zu ehren, endet nie. Und das ist eine wirklich positive Sache, die wir bei David hier heute sehen durften. Er kümmert sich liebevoll um seine Eltern, gerade auch wenn sie älter werden und er versorgt sie. Und auch das ist ein Gebot, was auch für uns heute gilt, dass wir auch unseren Eltern beistehen, gerade wenn sie älter werden, um auch unseren Eltern etwas zurückzugeben, weil sie sich lange Jahre sehr intensiv um uns bemüht haben und so können wir die Liebe zurückzahlen. So hat Gott sich das auch vorgestellt, dass man in der Familie sich gegenseitig so hilft, je nachdem, wer halt gerade in einer schwächeren Phase ist, entweder man ein kleines Baby oder man ist ein alter und kranker Mensch vielleicht. Und da können wir auch an der Stelle von David hier etwas sehr Positives lernen. Ja, wir sind etwas über die Zeit. Ich verabschiede mich von den Besuchern aus dem Livestream. Schön, dass ihr dabei wart. Genau, wir sehen uns dann am Sonntag im Gottesdienst. Herzliche Einladung. Gott mit euch. Genau, und jetzt machen wir mit Juri weiter, ne? Mit dem Gebetsteil und wollen auch gleich noch gemeinsam beten.